Gnade sei mit euch von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Amen. Wir hören auf den Predigtext aus Johannes Kapitel 17, Vers 11 bis 19. Ich bin nicht mehr in der Welt, diese aber sind in der Welt. Und ich komme zu dir. Heiliger Vater, bewahre sie in deinem Namen, die du mir gegeben hast, damit sie eins seien, gleich wie wir. Als ich bei ihnen in der Welt war, bewahrte ich sie in deinem Namen, die du mir gegeben hast, habe ich behütet, und keiner von ihnen ist verloren gegangen, als nur der Sohn des Verderbens, damit die Schrift erfüllt würde. Nun aber komme ich zu dir und rede dies in der Welt, damit sie meine Freude völlig in sich haben. Ich habe ihnen dein Wort gegeben, und die Welt hasst sie. Denn sie sind nicht von der Welt, gleich wie auch ich nicht von der Welt bin. Ich bitte dich nicht, dass du sie aus der Welt nimmst, sondern dass du sie bewahrst vor dem Bösen. Sie sind nicht von der Welt, gleich wie auch ich nicht von der Welt bin. Heilige sie in der Wahrheit. Dein Wort ist Wahrheit. Gleich wie du mich in die Welt gesandt hast, so sende auch ich sie in die Welt. Und ich heilige mich selbst für sie, damit auch sie geheiligt seien in Wahrheit. Kann man das Heil verlieren? Kann man, nachdem man mit ganzem Herzen gläubig geworden ist, wieder ungläubig werden? Kann man, nachdem man ein Kind Gottes geworden ist, wieder ein Kind der Welt werden? Die Antwort lautet nein. Liebe Geschwister, und wisst ihr, warum das so ist? Weil Jesus für unsere Bewahrung im Glauben gebetet hat. Und weil Jesu Gebet wirksam ist. Sein Gebet entsprach zu 100% dem Willen Gottes. Und es wurde nicht nur von Gott dem Vater erhört, sondern Jesus selbst hat alles Nötige dafür getan, dass dieses Gebet auch erfüllt werden konnte. In unserem heutigen Predigtext kommen wir zu Jesu großen Gebetsanliegen für seine Jünger. Für uns. Jesus betete für ihre Bewahrung, für unsere Bewahrung. Und Jesus gibt uns somit einen tiefen Einblick in sein Herz, in seine größten Wünsche, in sein sehnlichstes Verlangen, ja, dieses hohepriesterliche Gebet. Das ist ein Blick in das Herz von Jesus. Was wünscht er sich von ganzem Herzen? Wir haben schon gehört, es ist die Verherrlichung Gottes durch unsere Rettung. Durch Jesus Christus. Und deshalb ist unsere Rettung so sicher. Sicher in alle Ewigkeit. Und sein Gebet um Bewahrung macht diese Wahrheit noch einmal heller, noch einmal strahlender für uns. Wir wollen heute zu diesem Predigtext einige Fragen stellen und natürlich auch beantworten. Warum müssen wir bewahrt werden, ist die erste Frage. Und dann, was bedeutet diese Bewahrung? Dann wozu werden wir bewahrt und wodurch werden wir bewahrt? Also die erste Frage, die wir beantworten wollen, warum müssen wir bewahrt werden? Warum haben wir Bewahrung im Glauben nötig? Jesus sagt, ich bin nicht mehr in der Welt, diese aber sind in der Welt und ich komme zu dir. Also der erste Grund ist der dringlichste Grund für die Jünger, zu denen er damals sprach. Jesus wird nicht mehr leiblich vor ihnen sein. Bei ihnen sein. Er wird nicht mehr in der Art und Weise wie bisher seine Jünger bewahren, dass er sich tatsächlich leiblich vor sie stellen kann. Dass er selbst der Prellbock ist, gegen den die Feinde anrennen. Ja, die Feinde kamen immer wieder zu Jesus und seinen Jüngern und Jesus hat sich immer wieder vor sie gestellt. Er hat seine Jünger immer wieder in Schutz genommen. Und das ging bis zuletzt so, bis er dann gefangen genommen wurde im Garten Gethsemane, hat er die Soldaten gefragt, wen sucht ihr? und hat klargestellt, ja, wenn er mich sucht, dann nehmt mich, aber lasst diese gehen. Also bis zuletzt hat er sich um seine Jünger gekümmert. Aber nun werden die Feinde Jesu gegen Jesu Jünger, gegen seine Stellvertreter, seine Zeugen direkt anrennen und sie bekämpfen, wenn Jesus nicht mehr leiblich bei ihnen ist. Sie gehören zum Herrn der Welt und genau das ist der Grund, warum sie den Hass der Welt, die Angriffe des Bösen, ja, des Teufels selbst mit seinen Mächten erfahren werden. Sie gehören nicht mehr zu der Welt. Jesus sagt zwar, sie sind in der Welt, Vers 11, aber nicht mehr von der Welt. Sie gehören jetzt zu ihm. Und was Christen besonders kennzeichnet und warum sie gehasst werden in der Welt, das ist vor allem das Wort Gottes. Das, was Jesus ihnen gegeben hat. Vers 14, ich habe ihnen dein Wort gegeben und die Welt hasst sie. Ein wahrer Christ liebt das Wort Gottes. Er nährt sich mit dem Wort. Er hält fest am Wort Gottes. Und das kann die Welt genauso wenig ertragen wie das Wort Gottes selbst. Mag sein, dass viele Menschen, auch sehr, sehr, sehr viele Ungläubige, das Wort Gottes bei sich zu Hause im Schrank stehen haben. Aber das Wort Gottes, das kann man umdeuten. Das kann man ruhig im Schrank stehen lassen. Das kann man als veraltet erklären. Da kann man sagen, ja, das widerspricht sich alles. Das Wort Gottes selbst kann man bekämpfen. Ziemlich leicht. Das Wort Gottes wurde einfach zum Menschenwort gemacht. Und damit wurde gesagt, ja, es hat uns nicht wirklich was zu sagen. Und alles, was uns da nicht passt, das erklären wir eben als veraltet, als unmenschlich. Und dass es die Bibel gibt, dass sie die Sünde des Menschen so klar benennt, ja, dass sie den sündigen Menschen selbst verurteilt, das ist also nicht das größte Problem, sondern dass es Menschen gibt, die die Bibel glauben, die sie für wahr halten, ja, die sie propagieren und verbreiten, das ist das Problem. Also die Welt hasst das Wort Gottes, aber noch mehr die Christen, die dieses Wort Gottes festhalten, weil die sind das wahre Problem. Wer treu, nicht nur zu Ausgewählten, sondern zu allen Wahrheiten des Wortes Gottes steht, der wird den Hass der Welt erfahren. Er wird die Angriffe des Teufels umso intensiver erfahren. Wie können diese Angriffe, von denen Jesus hier redet, aussehen? Sicherlich Verunglimpfung, Spott. Ja, wie könnt ihr nur an die Bibel glauben? Aber natürlich geht das dann bis hin zu Verfolgung. Denn manche Sachen darf man ja nicht mal mehr sagen, die die Bibel sagt. Sollte man auch nicht sagen, dass man sie glaubt. Sollte man nicht mehr tun. Ja, alles oder vieles aus dem Bereich der christlichen Ethik. In manchen Ländern ist es so, dass du mit der Todesstrafe rechnen musst, nur wenn du eine Bibel besitzt. Bei uns ist es so, dass wenn du dich als bibeltreuer Christ bekennst, du ganz schnell in die Ecke gerückt wirst, gefährlicher, fundamentalistischer, fanatischer Christ. Bei denen musst du vorsichtig sein. Mit denen sollte man sich nicht abgeben. Aber die Angriffe können auch anders aussehen, nicht nur so plakativ von außen. Der Teufel macht das natürlich noch viel schlauer. Ein Angriff ist, dass sich Christen immer wieder streiten um die rechte Lehre. Dass es immer wieder Irrlehren gibt. Dass gerade das Evangelium angegriffen wird. Gerade der Kern des Evangeliums, der Sühnetod Christi. Ja, man bekennt, Christus ist am Kreuz gestorben. Aber man leugnet, dass er dort wirklich für unsere Sünden sterben musste, als ein Opfer, was nötig war. Die Angriffe können aber auch anders aussehen. Nicht indem man sich jetzt um das Kernthema des Evangeliums streitet, sondern indem man sich um alle möglichen Randthemen streitet. Das lieben ja Christen auch, dass sie sich um alle möglichen Themen streitet und damit wird das Evangelium an den Rand gedrängt. Es wird davon abgelenkt, dass wirklich das Wesentliche ist. All das sind Gefahren für die Einheit im Glauben, für unsere Einheit in der Gemeinde, von der Jesus hier spricht. Aber die Angriffe gehen noch weiter, nämlich dass der Teufel Zweifel und Ungewissheit im Glauben in unsere Herzen senkt. Und natürlich ein ganz großes Problem ist, das ist unsere eigene Sündhaftigkeit, ja unsere Sünden. Dass wir uns immer wieder den Versuchungen des Teufels nachgeben. Und das ist eine Gefahr für die Freude im Glauben, von der Jesus hier auch spricht. Dass wir die Freude im Glauben verlieren aufgrund unserer Sünden. Larry Norman hat auch darüber gepredigt bei der Evangelium 21, bei der Josia-Konferenz und hat es so wunderbar formuliert: Wenn der verführerische Duft wie frisch gebackenes Brot dir in die Nase steigt von Wohlstand und Anerkennung, von einem bequemen und einfachen Leben, wer kann da noch standhaft bleiben? Es ist so verführerisch wie dieses frisch gebackene Brot. Nun, die Frage ist, nehmen wir diese Gefahren ernst? Nehmen wir den Teufel ernst? Wisst ihr, liebe Geschwister, wenn Jesus diese Angriffe und wenn Jesus die Gefahren so ernst nimmt, wenn Jesus die Macht des Teufels so ernst nimmt, dann sollten wir es auch tun. Wir müssen uns nicht vom Teufel, von diesen bösen Mächten, die existieren, verrückt machen lassen. Aber wir dürfen sie auch nicht verharmlosen. Auch wir müssen es zu unserem aufrichtigen Gebet machen: Bewahre uns, bewahre mich vor dem Bösen. Und so hat es uns Jesus auch gelehrt im Vater unser: Führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Dieses Gebet müssen wir zu unserem regelmäßigen Gebet machen. Von Herzen Gott bitten: Bewahre uns. Denn wir können uns nicht selber bewahren. Damit kommen wir zum zweiten Punkt, zur zweiten Frage, die wir stellen wollten. Was bedeutet denn Bewahrung im Glauben? Jesus sagt hier im Vers 11, Heiliger Vater, es ist ganz interessant, dass er jetzt hier an dieser Stelle seinen Vater Heiliger Vater anspricht. Wir werden das dann noch sehen, warum. Bewahre sie in deinem Namen, die du mir gegeben hast, damit sie eins seien, gleich wie wir. Die Bewahrung der Jünger ist also abhängig von ihrer Verbindung mit Gott, dem Vater. Die Jünger sollen nicht in Wohlstand, Sicherheit und vor Neid und Not bewahrt werden. Darum geht es nicht. Aber sie sollen in allem bleiben, was der Name Gottes von Gottes Wesen, Wahrheit und Macht und Gnade ihnen enthüllt hat. Es geht darum, dass seine Jünger gerade in der Not, ja auch in ihrem Versagen, in ihrer Niederlage, in ihrer Angst und Anfechtung den Namen Gottes festhalten und so an Gott selbst geklammert bleiben. Und dass sie das machen können, weil Gott sie selbst festhält. Das ist Jesu Bitte. Und Jesus macht hier deutlich, die 11 Jünger sind ihm bisher treu geblieben, nicht aus ihrer Kraft, aus ihrer Begeisterung für Jesus, sondern weil Jesus sie mit göttlicher Macht bewahrt hat, indem er ihnen das Wort und das Werk Gottes offenbart hat. Er hat ihnen Gottes Namen offenbart. Dafür steht der Name Gottes, für sein Wesen. Und dadurch konnte er seine Jünger bewahren. Alle anderen, so viele sind Jesus schon gefolgt, sie sind alle abgesprungen, als die erste Begeisterung verpufft war, als die ersten Probleme kamen. Jesus erwähnt hier Judas, den Sohn des Verderbens. Er ist verloren gegangen, aber das lag nicht daran, weil es an Jesu Macht gefehlt hat, sondern weil es von Gottes Ratschluss so vorgesehen war. Das heißt jetzt nicht, dass Judas selbst nichts dafür konnte, dass er Jesus verraten hatte. Nein, wir lernen an Judas hier auch, dass eben kein Mensch aus eigener Kraft sich im Glauben bewahren kann. Dass du im Glauben beharrst, das ist voll und ganz von Gott abhängig. Er muss uns bewahren in seinem Namen, in seinem Wesen, also in der Beziehung zu ihm. Und dann werden wir eins in ihm sein. Unsere Einheit, die er in Vers 11 anspricht, ist ein wichtiges Mittel zu unserer Bewahrung. Im Philipperbrief wird das ganz gut deutlich. Die Philipper hatten ja mit allen möglichen Problemen zu kämpfen von außen. Sie wurden verfolgt. Sie hatten Nöte. Sie hatten Armut. Und Paulus ermahnt sie dann im Kapitel 2, also so nach seiner Einleitung, seid einmütig. Seid eines Sinnes. Achtet einer den anderen höher als euch selbst. Also er beschwört sie, dass sie wirklich diese Einheit bewahren. Und dann zeigt er ihnen anhand vom Beispiel von Jesus, wie sie sich einander unterordnen sollen. Und dann schlussfolgert er am Ende, Philipper 2, Vers 15, damit ihr unsträflich und lauter seid, untadelige Kinder Gottes, inmitten eines verdrehten und verkehrten Geschlechts, unter welchem ihr leuchtet als Lichter in der Welt. Wenn ihr diese Einheit habt, in Gott und untereinander, dann werdet ihr standhaft sein, mitten in dieser Welt. Aber die Einheit in der Gemeinde ist Gefahren ausgesetzt. Wir werden uns mit dem Thema Einheit noch ausführlicher beschäftigen in der nächsten Predigt, wo Jesus das noch ausführlicher dran nimmt. Aber das können wir hier schon erkennen. Und das ist etwas Wunderbares. Wisst ihr, wir müssen diese Einheit nicht bewirken. Sie ist in Gefahr, ja, aber wir müssen sie nicht bewirken. Wir müssen nicht jetzt alle zusammenkommen und versuchen, irgendwie erstmal eine Einheit zu produzieren. Wir sind eins. Denn Jesus einigt uns durch das, was er für uns tat. Im Glauben an ihn sind wir miteinander verbunden. Wir sind eins untereinander und eins mit dem dreieinen Gott. Nicht umsonst betet Jesus hier weiter in Vers 13. Nun aber komme ich zu dir und rede dies in der Welt, damit sie meine Freude völlig in sich haben. Dieser Vers bezieht sich einerseits auf das Gebet, was ja Jesus laut vor seinen Jüngern betet. Er bezieht sich andererseits auch auf die ganzen Abschiedsreden, die Jesus eben jetzt den Jüngern noch gelehrt hat. Also zunächst bezieht sich es natürlich auf das Gebet. In diesem Gebet, da wird die intime, tiefe Beziehung, diese Verbundenheit zwischen dem Sohn und dem Vater deutlich. Beide verherrlichen sich gegenseitig. Jesus sagt, was meines ist dein, was deines ist mein. Und diese Verbundenheit mit dem Vater, das wird in dem Gebet deutlich, werden auch die Jünger haben. Jesus zeigt ihnen in diesem Gebet hier, was sie erwartet. Und das ist ein Grund zur Freude. Und dann bezieht sich das Gebet eben auf seine Abschiedsreden. Und da hat Jesus ja schon gesagt, in Johannes 15, ab Vers 9, gleich wie mich der Vater liebt, so liebe ich euch. Bleibt in meiner Liebe. Wenn ihr meine Gebote haltet, so bleibt ihr in meiner Liebe, gleich wie ich die Gebote meines Vaters gehalten habe und in seiner Liebe geblieben bin. Dies habe ich zu euch geredet, damit meine Freude in euch bleibe und eure Freude völlig werde. Also was ist jetzt die Freude von Jesus, mit der wir erfüllt sein sollen? Die Freude Jesu ist es, mit Gott in tiefster Liebe und darum auch im Gehorsam verbunden zu sein. Und mit dieser Freude will Jesus uns erfüllen. Dass wir uns der Liebe Gottes bewusst sind, dass wir Gott lieben und dass wir Gott gehorsam sind. Das wird uns mit Freude erfüllen. Jesus spricht hier sozusagen von den Auswirkungen der Verbundenheit mit dem Vater und ihm durch den Geist. Und diese Auswirkungen sind eben diese Liebe und der Gehorsam. Also ich fasse diese Punkte zusammen. Bewahrung im Glauben, was bedeutet das? Bewahrung im Glauben bedeutet nicht ein vollkommenes christliches Leben ohne Leid und Anfechtung, ohne Sünde und Zweifel, sondern eine feste Verbundenheit mit Gott. Es bedeutet Einheit mit den Glaubensgeschwistern im Namen Gottes. Und es bedeutet, mit der Freude Jesu erfüllt zu sein. Und wenn wir das sehen, merken wir, dass das reicht wiederum über uns hinaus. Das dient wiederum zur Verherrlichung Gottes, weil wir dadurch ein Zeugnis für ihn sind. Und damit kommen wir zur dritten Frage, wozu werden wir bewahrt? Johannes 17, Vers 15, Jesus sagt dort, ich bitte nicht, dass du sie aus der Welt nimmst, sondern dass du sie bewahrst vor dem Bösen. Wenn Jesus diese Bitte so deutlich sagt, oder in dieser Bitte so deutlich sagt, was er nicht bittet, dann wird hier deutlich, dass es doch ziemlich nahe lag, das zu erbitten, oder? Das ist doch vielleicht auch das, was wir uns eigentlich wünschen, oder? Ja, dass wir diesen ganzen Kampf entgehen können. Die Anfechtung in der Welt und durch den Teufel. Das damit verbundene Versagen, die Demütigung, dass uns das doch alles erspart bleiben möge. Herr, nimm uns doch auch aus der Welt. Warum sollen wir uns hier noch quälen? Das lag ziemlich nahe, diese Bitte. Aber nochmal, Bewahrung in der Welt bedeutet nicht, dass Gott dich aus allen Bedrängnissen herausnimmt. Es bedeutet nicht, dass der Teufel dich nicht mehr angreifen kann. Es bedeutet nicht, dass du kein Leid mehr erfahren wirst. Bewahrung bedeutet schon gar nicht, dass du beschützt von Gott dein Leben in Ruhe weiterleben kannst. Deine Träume weiterträumen und deine Wünsche weiterverfolgen kannst. Das, was wir vielleicht oft unter Bewahrung verstehen. Herr, schenk einfach, dass mein Leben genauso läuft, wie ich mir das vorstelle. Bewahre mich. Bewahre, schenk, dass alles immer gut bleibt und es mir gut geht. Bewahre mein Leben. Bewahre mich auf der Fahrt, bewahre mich in der Klausur, bewahre meine Familie, bewahre, bewahre, bewahre. All diese äußerlichen Dinge. Das ist so oft unser Gebet. Aber das ist nicht davon, das, wovon Jesus hier spricht. Bewahrung bedeutet, dass Gott dein Herz mitten in den Kämpfen bewahrt, sodass du ihm von Herzen folgst, sodass du ihm trotz des Leides, was du erfährst, und der Anfechtung weiter vertraust. Auch wenn um dich herum alles so aussieht, als ob Gott nicht da ist, als ob du alleine bist, dass du dann weiter auf ihn vertraust, weil du weißt, er ist der Herr. Gott will, dass wir den Kampf des Glaubens kämpfen. Er will, dass wir dem Bösen widerstehen und in Anfechtungen ihm vertrauen. Und er will das, weil wir so ein umso wirksameres Zeugnis in der Welt für ihn sein können. Und darum betet Jesus hier weiter im Vers 17, heilige sie in der Wahrheit, dein Wort ist die Wahrheit, gleich wie du mich in die Welt gesandt hast, so sende auch ich sie in die Welt. Also unsere Bewahrung hat mit unserer Heiligung zu tun. Heiligung bedeutet, dass wir nach Gottes Geboten leben, dass wir ihm ähnlicher werden, dass wir ihn mit unserem Leben verherrlichen. Wir leben abgesondert, das Wort wird wörtlich übersetzt, ja, heiligen, das heißt absondern, wir leben abgesondert von der Welt, für Gott, in der Welt. Aber Heiligung hat nicht nur etwas mit uns persönlich zu tun. Wenn man etwas oder jemand im Alten Testament geheiligt hat, dann bedeutete das, dass man diese Sache oder diese Person ganz besonders für den Dienst Gottes bestimmt hat, abgesondert hat. Und so sagt es ja Jesus hier. Gleich wie du mich in die Welt gesandt hast, so sende auch ich sie in die Welt. Also so wie der Vater seinen Sohn in die Welt gesandt hat, um sich durch ihn zu offenbaren, um durch ihn zu wirken, so sendet nun der Sohn seine Jünger in die Welt, um sich durch sie zu offenbaren und durch sie zu wirken. Es geht um unseren Zeugendienst in der Welt. Wir sollen das Evangelium von Jesus, wir sollen seine Worte durch unsere Worte und durch unser Leben, durch unsere Kämpfe und unser Gottvertrauen, durch unsere Demut und unsere Freude, durch unsere Einheit und Liebe bezeugen. Und so sollen wir ihn und den Vater in der Welt verherrlichen. Und damit kommen wir zu der letzten Frage. Wodurch werden wir bewahrt? Wie bleiben wir im Namen Gottes bewahrt? Dauerhaft von seinem Wesen geprägt und dadurch miteinander vereint und befähigt zum Dienst, bestimmt, geheiligt für den Dienst, für den Zeugnisdienst. Die Antwort, die Jesus uns hier gibt, ist, indem wir durch die Wahrheit konkret durch das Wort Gottes geheiligt werden. Und kein Mensch kann sich selbst heiligen, sondern Gott heiligt uns, indem er uns mit seinem Wesen prägt. Ist klar, der Mensch kann sich nicht selbst heiligen, er kann sich nicht selbst mit Gottes Wesen prägen. Das kann nur der Heilige Vater, das kann nur der, der der Heilige ist. Deshalb spricht Jesus ihn hier als den Heiligen Vater an. Und Gott prägt das Wesen des Menschen mit seinem eigenen Wesen durch sein Wort. Jesus sagt es hier auch wieder, Gottes Wort ist Wahrheit. Und das bedeutet nicht nur, dass es uns nicht täuscht, dass es richtig und zuverlässig ist. Es bedeutet noch mehr. Gottes Wort trägt göttliches Wesen, göttliche Macht in sich. Gottes Wort ist mächtig. Und darum kann der Mensch durch dieses Wort leben. Darum geschieht auch die Heiligung der Jünger in der Wahrheit durch dieses Wort. Heilige sie in der Wahrheit, dein Wort ist Wahrheit. Damit bittet Jesus den erstens, Vater, schenke ihnen Erkenntnis über dich selbst. Zweitens, indem sie deine Offenbarung in mir, deinen Sohn, erkennen. Drittens, indem sie das durch den Geist erkennen. Viertens, durch den Geist, der sie dein Wort erkennen und verstehen lässt. Schenke ihnen Erkenntnis über dich selbst, indem sie deine Bewahrung in mir, deinem Sohn, erkennen, durch den Geist der Wahrheit, der sie dein Wort erkennen und verstehen lässt. Jesu Nachfolger, also wir, werden in der Welt abgesondert, wir werden für unseren Dienst in der Welt befähigt, indem wir in Übereinstimmung mit Gottes Wort denken und leben, indem dieses Wort uns prägt. Und wisst ihr, was das bedeutet? Das, wofür die Welt uns hasst, das Wort Gottes, das ist auch das Mittel für unsere Bewahrung und Heiligung. Darum haltet fest am Wort, darum lest es täglich, auch wenn ihr dafür angefeindet werdet. Das Wort Gottes ist das Mittel, mit dem Gott uns prägen will. Mit dem Gott uns in der Wahrheit heiligen, für seinen Dienst bestimmen, befähigen will. Nun, die Frage ist nun, wie können wir das Wort festhalten, dass wir es nicht nur äußerlich wissen und lesen, sondern dass wir es innerlich ergreifen? Oder anders gefragt, wie kann das Wort uns von innen prägen? Wir kennen das ja, dass wir die Bibel lesen, ohne dass es einen großen Einfluss auf uns hat. Es bleibt oft nur äußerlich. Wie kann es uns von innen prägen? Nun, das Wunderbare ist, Jesus hat alles dafür getan, dass der Vater diese Bitte wirklich erfüllen konnte. Er sagt hier in dem letzten Vers, den wir heute betrachten wollen, ich heilige mich selbst für sie, damit auch sie geheiligt seien in Wahrheit. Jesu Heiligung ist also die Grundlage für unsere Heiligung. Aber die Art und Weise seiner Heiligung unterscheidet sich von unserer Heiligung. Zunächst einmal, es ist natürlich gleich. Heiligung bedeutet bei Jesus wie bei uns, dass wir voll und ganz Gott dienen, dass wir seinen Willen tun. Aber Gottes Wille für Jesus war es, dass er die Jünger durch seinen stellvertretenden Opfertod vor Gottes Gericht errettet. Jesus heiligte sich hier also für seinen Tod. So wie ein Opfernamen im alten Bund zum Opfer geheiligt, also für zum Opfer abgesondert, bestimmt wurde, zum Tod bestimmt wurde, so bestimmt Jesus sich hier zum Tod, so heiligt er sich hier. Versteht ihr, Jesus musste nicht noch heiliger werden. Jesus ist der heilige Gott selbst, aber er hat sich geheiligt, er hat sich abgesondert, um als Opfer für unsere Sünden zu sterben. Und damit hat er uns losgekauft von der Welt und von der Sünde und von dem Teufel. Dadurch hat er uns befreit. Und dadurch hat er die Grundlage für unsere Bewahrung im Namen Gottes und für unsere Heiligung zum Dienst gelegt. Das bedeutet es, dass Jesus sich geheiligt hat für uns. Und dass wir nun geheiligt werden in der Wahrheit bedeutet, dass wir ganz und gar ihm nachfolgen und Zeugnis von seinem Werk in der Welt geben. Und dieses Zeugnis durch unsere Worte und durch unser ganzes Leben, durch unser Gottvertrauen, das ist genau das, was uns oft so schwer fällt. Ja, wir haben mit Versagen und mit Ängsten, mit Zweifel und Kleinglauben in unserem Leben zu kämpfen. Wir spüren die Angriffe des Teufels manchmal bis in Mark und Bein. Wie er uns zu sich ziehen will. Wie er unsere sündlichen Begierden anstachelt. Wie wir manchen Begierden eben kaum widerstehen können. Und gleichzeitig wie er dann uns für unsere Sünden anklagt und uns einredet, dass wir es sowieso nicht schaffen können. Dass unser Glaubenskampf sinnlos ist. Kennt das doch, oder? Ja, da ist die Begierde, da ist die Versuchung und ihr merkt, wie sie euch zieht und ihr wollt widerstehen, aber dann kommt der Teufel gleich noch und sagt, es hat eh keinen Sinn. Du wirst es sowieso nicht schaffen. Dieser ganze Glaubenskampf, das ist eine Nummer zu groß für dich. Denn die Mächte in dieser Welt sind zu groß für dich. Und Jesu Kraft reicht nicht aus, um dich wirklich zu bewahren. Um dich wirklich mit Freude zu füllen, um dich wirklich zum Dienst zu befähigen und um dich zum Ziel zu führen. Das ist das, was der Teufel uns weismachen will. Dass unser Glaubenskampf in dieser Welt ein Zeichen für die fehlende Kraft Jesu ist. Ein Zeichen dafür, dass wir auf uns alleine gestellt sind. Dass letztendlich dann doch von uns abhängt, ob wir im Glauben bewahrt bleiben oder nicht. Aber wisst ihr was? Es ist genau andersherum. Unser Glaubenskampf ist ein Zeichen für Jesu Macht. Ein Zeichen, dass er uns in dieser Welt zur Seite steht und uns festhält. Er ist ein Zeichen dafür, dass er uns als seine Zeugen gebraucht. Würde er es nicht tun, dann würde keiner von uns diesen Kampf überhaupt kämpfen. Wir würden bei der erstbesten Gelegenheit von Christus abfallen, wir würden uns von ihm abwenden und wir würden fallen und wir würden nicht wieder aufstehen. Wenn Christus uns nicht festhalten würde, würden wir diesen Kampf überhaupt nicht kämpfen. Und deshalb ist es so tröstend, so wunderbar, diese Botschaft. Christus hat sich für uns geheiligt. Er ist für all unsere Sünden gestorben. Er hat uns ganz gerettet. Und er hat den Vater gebeten, dass er uns bewahrt im Glauben. Und Gott, der Vater, hat das Gebet Jesu erhört. Er hat sein Opfer angenommen. Wir wissen das, weil Jesus vom Tod auferstanden ist. Und weil er erhöht worden ist zur Rechten Gottes. Und weil er den Geist gesandt hat. Und Gott wirkt mit seinem Geist in uns und mit seinem Wort. Er stärkt damit unseren Glauben. Gerade wenn wir in unseren Kämpfen sind, wenn wir durch diese Täler wandern. Gerade da stärkt Gott unseren Glauben, weil er gerade uns in diesen Situationen zu sich zieht, uns deutlich macht, wie sehr wir ihn brauchen, uns auf die Knie bringt, dass wir wirklich von ganzem Herzen zu ihm flehen, dass wir die Bibel aufschlagen und von ganzem Herzen nach Wahrheit suchen, nach seiner Hilfe suchen. Gerade in unseren Kämpfen will Gott unseren Glauben stärken und uns bewahren. Lasst uns jetzt zusammen beten. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Er weidet mich auf grünen Auen und führt mich zu stillen Wassern. Er erquickt meine Seele, er führt mich auf rechter Straße um seines Namens willen. Und wenn ich auch wanderte durchs Tal des Todesschatten, so fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir. Dein Stecken und dein Stab, die trösten mich. Du bereitest vor mir einen Tisch angesichts meiner Feinde. Du hast mein Haupt mit Öl gesalbt, mein Becher fließt über. Nur Güte und Gnade werden mir folgen mein Leben lang. Und ich werde bleiben im Haus des Herrn immer da. Herr Jesus, wir danken dir, dass dieser Psalm wahr geworden ist. dass wir diesen Psalm von ganzem Herzen beten dürfen. Weil du für all unsere Sünden gestorben bist. Weil du ein wirksames Opfer gebracht hast, was uns ganz heil und rein und gerecht macht. Und weil du den Vater gebeten hast, uns zu bewahren, uns bis zum Ziel zu führen. Wir loben und preisen dich dafür. Amen.